Ja, ich darf alle noch einmal recht herzlich auch von hier vorne begrüßen. Ein Thema habe ich für heute Nachmittag, das ich fand, und zwar einmal mit euch nachzudenken über die Überlegenheit von Jesus. Die Überlegenheit von Jesus. Wenn ich da jetzt so direkt an manche Mächtigen in dieser Welt denke, dann möchte ich gern mal in den ihre Hirne hineinschauen und was die dann so denken und meinen, dem bin ich doch weit überlegen. Und heute Nachmittag hören wir von einem, der wirklich allen überlegen ist. Und ich beginne mit einem Text aus Johannes 3. Dort heißt es im Vers 31, das ist eigentlich der entscheidende Vers, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Was ist die Überlegenheit Jesu, dass der Text hier sagt, wo er herkommt? Und darin unterscheidet sich Jesus von allen Menschen auf dieser Welt. Denn nicht ein einziger kam von oben, außer ihm. Er hatte sein Zuhause in der Ewigkeit bei Gott. Und an gewissen Stellen wird dann auch deutlich, wie schön das gewesen sein muss, in dieser Vertrautheit, die Jesus mit dem Vater gehabt hat. Ein Einssein, das wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Wenn eine Ehe einigermaßen funktioniert, dann ist das etwas Wunderbares, wenn die Eheleute immer mehr eins werden. Und Jesus war mit dem Vater eins. Also er kam von oben her und weil er von oben her kommt, steht er über allen anderen. Wir haben eben ein schönes Lied gesungen, das davon sprach, dass Jesus gesagt hat, ich werde wiederkommen. Und er kommt dann halt eben wieder genau aus der Perspektive, die er vorher hatte, bevor er auf diese Welt kam. Und dann ist er etwas nach seiner Auferstehung in der Himmelfahrt etwas ganz Gewaltiges geschehen. Da denken wir viel zu wenig drüber nach. Jesus hat mit seiner Himmelfahrt alle himmlischen Bereiche durchschritten. Und somit wurde in all diesen unterschiedlichen himmlischen Stationen und Bereichen deutlich gemacht, jetzt kommt der Sieger. Jetzt kommt der wahre Herrscher. Jetzt kommt der, der vom Himmel kam, um die Welt zu erlösen und kehrt jetzt wieder in den himmlischen Bereich zurück. Und der Tag wird dann für uns auch kommen, irgendwann. Dann wird er uns aus diesem irdischen Bereich in seinen himmlischen Bereich hineinnehmen. Ich habe morgen früh auch wieder eine Beerdigung und dann stehe ich wieder an diesem offenen Grab In der Trauerhalle habe ich den Sarg vor mir. Und das ist so schön, dass dann mein Blick weitergehen darf. Ich muss nicht bei dem Sarg und bei dem Grab stehen bleiben, bei dem Tod, sondern ich glaube an einen Herrn, der den Tod besiegt hat. Er hat den Tod für alle geschmeckt, sagt das Wort Gottes. Und er hat den Tod besiegt. In Kronenberg, in der Trauerhalle, habe ich mich immer gefreut, wenn ich dann an meinem Pult stehe und dann schaue ich auf den Ausgang der Kapelle in Kronenberg und dann steht dort über diesem Ausgang oben drüber ganz wunderbar: Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben unvergänglich und ewig ans Licht gebracht. Und jeder, der rausgeht und wenn er da oben hinschaut, kann er das lesen. Da ist einer, der hat den Tod besiegt. Und warum hat er ihm die Macht genommen? Der Tod hätte an mir und an dir ein ewiges Recht, wenn nicht Jesus gekommen wäre und dem Tode die Macht genommen hat, Menschen, die an ihn glauben, nicht für immer festhalten zu können. Er hat verloren. Er ist eigentlich schon der Besiegte. Er wedelt noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen stark. Aber Jesus hat ihm die Macht genommen. Und das ist doch für uns etwas Schönes. Wenn wir das wissen, auch wenn ich durch den Tod muss, auch wenn ich sterben muss, Jesus hat so wunderbar gesagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das kann doch kein anderer sagen. Das kann nur der sagen, der von oben aus der Herrlichkeit Gottes gekommen ist, dem alle Macht von Gott gegeben wurde. Und das hat er ja, als er gen Himmel fuhr, gesagt, kurz vorher zu den Jüngern: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und über alles. Und wenn ich jetzt mir das bewusst mache, ich gehöre diesem Herrn, der alle Macht hat, dann verlieren viele Dinge in der Welt, verlieren ihren Anspruch an uns. Also ich lese nun diesen Text in Johannes 3 noch im Zusammenhang, ab Vers 31, Kapitel 3. Der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der vom Himmel kommt, steht über allen. Er verkündet das, was er gesehen und gehört hat, aber keiner nimmt seine Botschaft an. Doch wer seine Botschaft angenommen hat, hat damit bestätigt, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Seht ihr, das ist der große Unterschied von Jesus zu all den Menschen, auch zu Religionsstiftern. Er war der Einzige, der Worte der Wahrheit gesprochen hat. Nicht eins der Worte, die Jesus gesagt hat, fallen irgendwie mal unter den Tisch. Sie gehen alle in Erfüllung. Und das macht mich persönlich so glücklich, dass ich weiß, wenn ich dieses Wort lese, wenn ich es auf mich einwirken lasse, dann bewirkt dieses Wort etwas sehr Schönes. Das wurde eigentlich mit dem ersten Lied, meine ich, was wir gesungen haben: Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern. Wenn dieses Wort von Jesus in mein Herz hineindringt, nicht nur in den Kopf, wie in einen Roman, den kann ich lesen, ohne dass der großartig in mir was bewirkt. Aber die Worte, die Jesus gesagt hat, haben Gehalt, sind wahrhaftig. Ich kann mich auf sie verlassen und vertrauen. Und deshalb sind diese Worte auch meine Zuversicht im Leben und im Sterben. Ich kann mich daran halten. Und in meinen vielen Jahren als Seelsorger habe ich an vielen Sterbebetten meiner Gemeindeglieder gesessen. Und ich habe sie in dieser letzten Zeit begleitet. Und was habe ich getan? Ich habe ihnen Worte Gottes vorgelesen. Ich habe Lieder mit ihnen gesungen. Ich habe mit ihnen gebetet, habe sie dann auch gesegnet und ausgesegnet. Und dann ist es so schön, wenn man merkt, kam jetzt noch vor einer, ja, fast in der zweiten Woche, kriegte ich abends einen Anruf von zwei Söhnen. Das Altenheim hatte sie angerufen, sie möchten doch bitte kommen. Sie wüssten nicht, ob der Vater diese Nacht überlebte. Ah ja, da habe ich gesagt, ach, ich fahre doch sicherheitshalber hin. Und dann bin ich ins Altenheim gefahren, die Söhne sind dann nach Hause gefahren. Und was schön war, am Anfang, als ich dann zu ihm kam, und dann sagte er mir so ganz zuversichtlich, ich glaube. Habe ich gedacht, was Besseres kann mir einer gar nicht sagen. Ich glaube. Und ich wusste, was er damit zum Ausdruck bringen wollte. Und dann habe ich da eine Zeit bei ihm gesessen, habe mit ihm gesungen, habe gebetet, habe Worte Gottes gesagt. Und auf einmal schlief er ein. Und am nächsten Morgen kriegte ich dann die Nachricht von dem Sohn, er war noch nicht heimgegangen. Am nächsten Morgen hat er gefrühstückt. Am Mittag hat er Reibekuchen gegessen und ist heute immer noch da. Und dann hat er gesagt, ja, der Karl-Heinz hat gedacht, ich sterbe. Habe ich wirklich gedacht, weil die das ja vom Heim gesagt haben. Und er scheint so ein bisschen ein Steh-auf-Mensch zu sein. Ich habe ihn schon mehrere Male im Krankenhaus besucht. Da dachte man auch, jetzt ist sein Ende da. Also ich habe solche Leute mehrere erlebt in meinem Leben. Wann nun wirklich das Ende da ist, weiß ich nicht. Das weiß Gott allein. Aber mich hat so froh gemacht, dass er sagte, ich glaube. Warum sage ich das? Seine Frau war ein tiefgläubiges Gotteskind. Und er war das nicht. Und seine Frau, die ist vor einem halben Jahr verstorben, hat sehr, sehr für ihn gebetet. Das weiß ich. Und viele andere auch, die um seine Situation wussten. Und als ich dann jetzt kam und er mir dann sagte, ich glaube, da habe ich gemerkt, da ist irgendwas geschehen. Gott wirkt an dem Herzen eines Menschen. Und darum sollten wir vor Gott im Gebet für Menschen einstehen und diesem Gott Großes zutrauen. Er kann wunderbar wirken. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, jetzt kommt ein trauriger Satz. Wer dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ist das nicht schrecklich? Und deshalb wünschten wir doch unseren Menschen, die wir lieb haben, wir wünschten, dass sie gerettet werden, dass sie an Jesus glauben, dass sie nicht mehr unter dem Zorn Gottes stehen. Denn wer zum Glauben an Jesus kommt, von dem wird der Zorn Gottes weggenommen, weil Jesus für diesen Menschen am Kreuz den Zorn getragen hat. Was ist das schön? Was für eine Befreiung, wenn man das weiß. Eine weitere Stelle, die von der Überlegenheit von Jesus spricht, die fand ich in Matthäus 3, Vers 11. Dort spricht der Täufer Johannes: Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Johannes hat ganz klar gesagt, als er gefragt wurde: Bist du der Messias? Hat er gesagt: Nein, bin ich nicht. Er hat ganz klar auf Jesus hingewiesen. Und er hat gesagt: Der ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das konnte Johannes nicht. Johannes taufte die Menschen, die ihre Sünden bekannten, mit Wasser. Und jetzt sagt der Johannes: Es gibt aber eine Taufe, die ist viel wichtiger. Die kann ich aber nicht vollziehen. Die wird Jesus an euch vollziehen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und deshalb ist das so schön, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, empfangen wir seinen Heiligen Geist, mit dem wir zu Jesus uns bekennen, ihm dafür danken, dass er für uns gestorben ist, unsere Sünden getragen hat, wirkt der Heilige Geist in unserem Herzen. Was macht das Feuer? Was hat das Feuer für einen Auftrag? Es verzehrt. Das Feuer verzehrt all das Ungute, was so in unserem Leben ist. Und wir haben alle, der eine mehr, der andere weniger, so ungute Eigenarten, ungute Dinge, werden schuldig an Menschen. Da kann sich keiner von ausnehmen. Und dann heißt es so schön: Das Feuer Gottes wird es verzehren, wird es wegnehmen. Und das Schöne ist, dass wir dann durch den Heiligen Geist eine Kraft empfangen. Die Kraft, durch dieses Leben zu gehen, Sorgen zu überwinden, Ängste zu überwinden, können wir nicht aus uns. Das können wir nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Also ganz wichtig ist dieser Auftrag. Die nächste Stelle, die von der Überlegenheit von Jesus spricht, fand ich in Johannes 13, Vers 13. Jesus sagt hier: Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Als die Menschen damals zusammenkamen, dann kamen die nicht so mit Schuhen, die wir anhaben, und mit Strümpfen und mit Socken. Sie hatten offene Sandalen an. Und dann waren sie durch den Staub gegangen und die Füße waren beschmutzt. Und jetzt war das ein besonderes Geschenk, wenn man in ein Haus kam, wenn es etwas begüterte Leute waren, dann hatten die einen Diener. Und dann kam dieser Diener mit einer Schüssel Wasser, kniete vor einem nieder und wusch einem die Füße. Und das ist so was Schönes. Wenn man so auch vielleicht einen längeren Weg gegangen ist und merkt dann, wie dieses Wasser einen erfrischt. Das habe ich heute Morgen auch bei mir in der Gemeinde gesagt. Durch eine Operation, die ich einmal bei der Bundeswehr hatte am Fuß, muss ich zur Fußpflege regelmäßig. Und ich sage das auch sehr gerne, auch meiner Fußpflegerin, sage ich hinterher, wenn sie mich so behandelt hat. Dann hat sie meine Nägel geschnitten, hat diese besondere Stelle behandelt und dann cremt sie mich noch ein und massiert so ein bisschen den Fuß. Und dann sage ich immer: Wissen Sie was, jetzt fühle ich mich, vielleicht ihr auch, wenn ihr von der Fußpflege kommt, Ihr Jungen merkt das vielleicht noch nicht. Wie neu geboren. Dieses Behandeln des Fußes geht über in den ganzen Leib. Und deshalb kann ich mich auf die Fußpflege immer freuen. Sagen, was tut mir das jetzt hinterher so richtig gut? Ich werde behandelt. Meine Lieben, heute kommt hier keiner mit einer Schale mit Wasser, mit einem Lappen und wäscht uns die Füße. Und bei manchem wäre dieser Liebesdienst vielleicht gar nicht so angenehm. Als ich bei der Bundeswehr war und lange Stiefel anhaben musste, zum Beispiel bei einem langen Marsch oder 36-Stunden-Übung, und ich hatte, wer mir dann die Füße hätte waschen müssen, hätte gesagt, muss ich das bei dem machen? Kann das nicht ein anderer tun? Und Jesus, jetzt stellt euch das einmal vor, Jesus, der Überlegene über allem, kniet vor diesen Jüngern nieder. Als der angefangen hat, sein Obergewand abzulegen, da haben sie schon gedacht, was gibt das denn jetzt? Was macht der Herr? Und dann geht er von einem zum anderen, wäscht die Füße, tut den Jüngern wohl. Und ja, wir alle kennen das ja, als er dann in die Reihe bei dem Petrus kommt, dann sagt der Petrus, also Herr, das bitte nicht. Das darfst du bei mir nicht machen, du bist der Herr. Und was sagt Jesus ihm, Petrus? Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Und schon ist der Petrus, sagt, Herr, nicht nur die Füße, das andere auch. Jetzt wollte er die Hände, den Kopf und alles andere gewaschen haben. Ihr Lieben, wissen wir, die wir heute Nachmittag hier sind, weiß jeder von euch, dass er im Blut Jesu Christi gewaschen ist. Das musst du wissen. Ob deine Sünden getilgt sind, im Blute Jesu Christi ist die einzige Kraft, die meine und deine Sünden tilgen kann. Dafür gab Jesus sein Leben. Dafür ging er in den Tod. Und du musst dich mit deinen Sünden. Und wir wissen schon, wo wir schuldig geworden sind im Leben, wo wir einen blöden Satz gesagt haben, nicht nur einen, wo wir einen anderen nicht liebevoll behandelt haben. Ja, das wissen wir. Und ich bin so dankbar, dass ich das einmal erlebt habe, als Jesus bei mir wirkte und mir meine Sünden gezeigt hat. Ich lag auf der Erde und weinte, als der Heilige Geist mir die Sünden meines jungen Lebens vor Augen führte. Und dann geschah etwas sehr Schönes. Ich lag dort in dem Zimmer, ich war auf einer Tagung in Bayern, und auf einmal kam durch mein Fenster ein Sonnenstrahl. Und wisst ihr, wo der hinkam? Genau auf mich, der ich dort auf der Erde lag. Und dann wusste ich, das ist wie ein Zeichen, dass Gott mir sagt, ich habe dir jetzt deine Sünden gezeigt. Aber du darfst auch wissen, sie sind dir vergeben. Was ist das schön? Und wenn wir heute einmal daneben treten und hier sitzt keiner, der perfekt ist, und hier steht auch keiner, der perfekt ist, dann darfst du sagen, Herr Jesus, das habe ich falsch gemacht. Vergib mir das. Und dann reinigt er uns wieder neu. Und wir dürfen wieder aufstehen. Ich habe mich so heute Morgen über dieses Wort in der Losung gefreut, dass es dort heißt, den Klimmenden doch erst einmal den zerbrochenen Stab oder was, wird er nicht vollkommen zertreten, sondern er wird ihn wiederherstellen. Das zerknickte Rohr wird er nicht völlig zerbrechen. Und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und das kann mal sein. Auch bei uns Christen, dass wir uns vorkommen. Ich komme mir vor wie so ein zerstoßenes Rohr. Wie so ein klimmender Docht. Und dann darfst du wissen, dieser Herr, dieser überlegene Herr, nimmt sich deiner und meiner an und richtet uns wieder auf. Was ist das schön? Und wisst ihr, was ganz toll ist, wenn man zu irgendeinem in dieser Welt geht und bittet um Hilfe, dann kriegt man ganz schnell einen Brief und dann heißt es, ich erlaube mir für meine Behandlung bei Ihnen das und das zu berechnen. Und dann muss ich zur Bank gehen und etwas überweisen. Hast du schon einmal eine Rechnung von Jesus gekriegt? Ich nicht. Und du auch nicht. Ist das nicht schön? Er nimmt uns alles weg, ohne uns das in Rechnung zu stellen. Welch ein freundlicher und gütiger Herr ist dieser Jesus. In Kolosser 1, Vers 18 heißt es, und er ist das Haupt der Gemeinde, die Überlegenheit Jesu, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, und nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Schaut einmal, wie groß ist Jesus. Putin, Trump, der Chinese und wie sie alle heißen, sie haben nicht den ersten Platz. Nein, nein, nein. Und sind auch nicht die, die das Letzte entscheiden. Die letzte Entscheidung fällt ein anderer. Das heißt in meiner Bibel, die auch die deine ist, so schön, Gott ist es, der den Kriegen steuert in aller Welt. Und ich glaube, wir haben es auch gelesen in dem Psalm, er kann die Kriege beenden. Und wenn er jetzt im Moment in der Ukraine, im Gaza noch nicht beendet, dann wissen wir nicht warum, aber er weiß es. Warum er noch nicht eingreift und macht dem ein Ende, aber er wird es tun. Irgendwann greift Gott auf wunderbare Weise ein. Und das ist so tröstlich. Und darum haben wir einen Herrn, der den ersten Platz einnimmt im gesamten Universum. Und es gibt ja einen Tag, wir wissen es aus der Bibel. Wisst ihr, was da Gott macht? Alle Knie werden sich beugen vor Jesus. Im Himmel, auf der Erde und wo noch? Unter der Erde, in der Finsternis. Stellt euch das einmal vor, was wird das sein? Alle diese Leugner von Jesus, all diese Aufbegehrer und all diese Unruheherde, Gott bringt sie dahin, sie müssen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und dann wird auch ein Putin und ein Trump und wie sie alle heißen, wenn sie dort auf der Knie liegen, werden sie erkennen, wir waren nicht die wahren Herren. Und jetzt sind wir es erst recht nicht mehr, sondern es gibt den einen Herrn. Und ich freue mich, wenn er eines Tages von Jerusalem aus die ganze Welt in Gerechtigkeit regieren wird, dann wird es gut gehen. Dann wird eines Tages auch der Tod wird abgeschafft werden. Kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen. Es wird nichts mehr sein, wenn Jesus alle Dinge vollendet hat. Und dann, wie Paulus schreibt, er wird dem Vater alles wieder zurück in seine Hände geben. Ich schließe noch eine Überlegenheit, die ich fand im Blick auf die Engelwelt. Da steht in Hebräer 1, Vers 4, selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen oder Name vererbt, als ihnen. Ihr Lieben, was sind die Engel? Engel sind Boten, sind dienstbare Geister, aber sie sind alle Jesus untertan, weil sie nicht vom Vater gezeugt waren wie der Sohn, sind sie einfach in einem anderen Stand. Und Jesus wird hier gesagt, seine Stellung ist weit höher als alle anderen Engel im Universum. Ich vergesse nie, als ich so meine Kaufmannstätigkeit vollendet hatte, meine Lehrzeit als Industriekaufmann, habe ich dann gewechselt zu einer amerikanischen Kettenfabrik. Ich wollte gerne im Verkauf tätig sein. Und dann war das so, dann habe ich immer so diesen Blick gehabt, da saßen wir, die einzelnen Verkaufssachbearbeiter, mit unseren Schreibkräften, die wir hatten. Dann vor uns war der Verkaufsleiter, das war auch schon was. Und dann da ganz vorne im Glaskasten saß der kaufmännische Direktor. Und da hat man immer gedacht, Mensch, wenn du da mal sitzen könntest, das wäre ja vielleicht was. Wie gut hat Gott mich anders geführt. Ich wusste nicht, dass er mit mir etwas ganz anderes vorhatte. Also es hat sich erst später herausgestellt. Aber all das, was wir in dieser Welt erringen und bekommen, ist vergänglich, hört irgendwann auf. Aber wenn wir diesem Herrn gehören, dann haben wir einen wunderbaren Herrn und Gott, und der sich um uns kümmert. Und da gebraucht er auch diese Engel und diese Dienstboten. Als ich meinen ersten schweren Autounfall hatte, da riefen die Menschen, hier brauchen wir keinen Rettungswagen mehr. Hier brauchen wir nur einen Sargwagen, der ist tot. Ich hatte mich mehrmals überschlagen, landete mit meinem kleinen Käfer auf der Erde, kopfüber, und war nur ein paar Millimeter vor einem anderen Auto gelandet. Und ich stieg aus dem Auto unversehrt. Nichts hatte ich an mir. Da weiß ich heute, da hat Gott seine Engel gebraucht. Und hat gesagt, mit dem habe ich noch was vor. Der soll noch mal mein Wort verkündigen. Der kann jetzt noch nicht sterben. Der wird auch jetzt nicht sterben. Wie wunderbar ist dieser Gott. Und ich wünsche euch allen, dass ihr euch neu diese Überlegenheit Jesu vor Augen führt. Und dann werdet ihr auch die Dinge dieser Welt ganz anders einordnen und sagen, Herr, du stehst über allem und hast auch mein Leben in deiner Hand. Ich darf noch beten. Ja, wir danken dir, dass du dieser überlegene Herr bist. Alles ist dir untertan, und einmal wird das offenbar werden, dass alle Knie vor dir sich beugen und sie bekennen werden zur Ehre Gottes des Vaters, dass du, Jesus Christus, der Herr bist. Und dass wir das heute freiwillig tun dürfen, dass du uns ja aufgegangen bist als unser Erlöser, unser Erretter, als der Herr aller Herren, und wir dir gerne die Ehre geben, die dir alleine gebührt. Und durch dich ehren wir deinen Gott und unseren Gott, deinen Vater und unseren Vater. Lob und Dank, Preis und Ehre sei dir für alles. Amen. Amen.